Ich darf Sie alle begrüßen zur heutigen Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Wir schließen heute eine Reihe ab, die wir im Jahr 2015 begonnen haben mit Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Jesuit und Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft und auch Leiter des Instituts für Dogmen und Liturgiegeschichte in Frankfurt. Die Reihe stand unter dem Thema Der Weg des Schweigens nach Thomas Merton. Heute schließen wir, wie gesagt, mit einem vierten Teil ab. Das letzte Mal im dritten Teil dieser Reihe ging es um das einsame Schweigen vor Gott und das selbstlose Gebet vor Gott.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit der heutigen Sendung wollen wir die bisherigen über Thomas Merton abschließen. Der Anlass war sein 100. Geburtstag, der im letzten Jahr gefeiert wurde, also auch im Januar. Ich weiß nun nicht, wie Sie Weihnachten erfahren haben. Weihnachten ist ein Fest des Glanzes und das Kommen des Erlösers wird sicherlich die besten Kräfte und Erfahrungen in uns wachrufen. Aber was ist, wenn ich an diesem Weihnachtsfest eher alles andere erfahren habe, meine Armut oder meine Ratlosigkeit? Und wenn ich so das Gefühl habe, ich bin gar nicht weihnachtlich gestimmt. Peter Faber, der erste Jesuit, der in Deutschland wirkte, schreibt am 25. Dezember 1542 folgende Erfahrung nieder. Er feiert die erste Weihnachtsmesse und schreibt: In der ersten Messe, als ich mich vor der Kommunion kalt fühlte und betrübt war, dass meine Wohnung nicht besser für das Kommen des Menschensohnes bereitet sei, da überkam mich ein recht lebendiger Geist, indem ich mit innerer und inniger Andacht, die mich bis zu den Tränen rührte, folgende Antwort vernahm. Das bedeutet, dass Christus in einen Stall kommen will. Wenn du nämlich schon glühend wärest, fändest du jetzt die Menschheit deines Herrn nicht, denn du sähst geistlicherweise viel weniger einem Stall ähnlich. So fand ich meinen Trost im Herrn, der in ein so kaltes Heim zu kommen geruhte. Ich wollte mein Heim geschmückt sehen, um darin einigen Trost zu haben. Stattdessen sah ich das Los unseres Herrn und war darauf getröstet. Peter Faber spricht hier eine wichtige Erfahrung an. Wir können nicht besser sein, als wir uns tatsächlich vorfinden. Und da nützt auch kein Weihnachtsglanz, wir können uns nicht aufputzen. Und vielleicht ist es dem Herrn sogar recht, dass er nicht in ein Schloss von Versailles geboren wird, sondern gerade in der Ärmlichkeit meines Lebens. Diese Erfahrung, die vielleicht einige an Weihnachten auch teilen können, bedenkt Thomas Merton, und ich möchte diese Überlegung auch an den Schluss der vier Radiosendungen stellen. Thomas Merton blieb im Kloster knapp 2 Stunden am Tag, um Gedichte, Meditationen und Essays zu verfassen, meist auf einer uralten Schreibmaschine, bei der die Buchstaben teils versagten, oder auf einem neuen Gerät, das er sich mit einem anderen aber teilen musste. Wie er im strengen und aufreibenden Arbeitstag eines Klosters an die 60 erfolgreiche Bücher und eine Unzahl von Aufsätzen, dazu noch die Konferenzen, verfassen konnte, nicht zu vergessen die ihm vom Abt aufgehalsten Übersetzungsarbeiten und erbaulichen Lebensbilder von Ordensheiligen, all das ist kaum vorstellbar. Thomas Merton ging mit dem Bewusstsein ins Kloster, er müsse persönlich Buße tun und die Sünden seines früheren Lebens, besonders eine, wiedergutmachen. Doch die eigentliche Aufgabe seines Mönchtums sah er schließlich woanders. Ein exemplarischer Mensch wollte er sein. Ein Mensch ganz er selbst, so wie er ist, offen für Gott und die anderen. Ein Baum gibt Gott die Ehre vor allem dadurch, dass er Baum ist. In ähnlicher Weise wollte auch Thomas Merton Gott nahe sein, indem er einfach er selbst ist und immer mehr werden möchte. Und genau das war ja die Erfahrung, die auch Peter Faber gemacht hat. Wir können uns nicht Gott anders darbieten, als wir de facto sind. Mancher denkt bei seinem geistlichen Leben vornehmlich an geistliche Übungen, an Askese, Buße und ein Programm von Gebeten. Dies alles ist natürlich vonnöten, aber die Grundlage all dessen ist, dass wir uns bejahen lernen, als von Gott bejaht. Glaube ist der Mut, sich zu bejahen, als von Gott bejaht. Und es bedarf wirklich eines Mutes dazu. Wir brauchen vor Gott kein anderer zu werden, als wir sind, wohl aber sollen wir anders werden. Nicht ein anderer, aber anders werden. Die größte Freude Gottes ist der lebendige Mensch, wie er ihn geschaffen hat. Mit diesem Da- und So-Sein darf er Gott loben, er ist sogar immer schon ein Lob Gottes, einfach dadurch, dass er ist. Will man aber den Leib durch einen geistlichen Gewaltakt zum Schweigen bringen, wird der Leib sich an der Seele rächen, sodass Erbitterung und schlechte Stimmung die Früchte einer solchen Askese sein werden, die nur den Leib züchtigen will. Dann wird ein solcher Asket nicht mehr nur gegen sich selbst, sondern auch gegen die anderen grausam sein. Wahre Askese ist nicht nach unseren Maßstäben, sondern vom Geist Gottes geleitet. Thomas Merton schreibt, als Christus sagte, das Fleisch nützt nichts, sprach er vom Fleisch ohne Geist, dem sich selbst genügenden Fleisch, nicht nur in sinnlicher, sondern noch mehr in geistiger Hinsicht. Im Fleisch leben und nach dem Fleisch leben ist zweierlei. Im zweiten Fall erwirbt man jene Weisheit des Fleisches, die Gott widerspricht, weil sie das Fleisch zum Selbstzweck macht. Solange wir auf dieser Erde wandeln, sind wir berufen, geistig zu leben, wenn auch eben im Fleisch. Geistig leben heißt das Leben in seiner Ganzheit vergeistigen, sodass die Funktionen des Leibes durch die Seele geheiligt sind und die Seele geheiligt ist, weil Gott in ihr wohnt und handelt. Wenn wir so leben, sind die Funktionen des Leibes durch Gott selbst auf Gott hingerichtet und verherrlichen ihn. Und zugleich dienen sie dazu, die Seele zu heiligen. Der Heilige wird darum nicht durch sein Fasten geheiligt, wenn es Zeit zu fasten ist, sondern auch durch Essen, wenn es Zeit ist zu essen. So ein Wort von Thomas Merton. Thomas Merton will damit sagen, das kontemplative Leben erfordert keine besonderen Techniken, die den Himmel herabziehen, sondern es wird auf die Erkenntnis ankommen, wir sind schon im Himmel. Christus ist längst schon zu uns gekommen, auch wenn es noch Nacht um uns ist. Der kontemplative Mensch wird kein Engel sein, unberührt von menschlichen Kämpfen und Leidenschaften, wohl aber einer, der sich in all dem um das volle Christenleben bemüht. Arbeit, Fasten, Gebet, Familienleben und Erholung wird er dadurch zu einem harmonischen Ganzen bringen, dass er Christus als den Mittelpunkt all dessen bezeugt. In Mertens Anleitung zum geistlichen Leben ist oft von Armut, Leere, Nacktheit die Rede, womit er den Verzicht auf die stützenden Rollen und Masken, auf die falschen Sicherheiten und Lebenslügen meint. Das Falsche selbst, darüber haben wir ja nachgedacht, das Falsche selbst muss fallen, diese egozentrische Hülle, für deren Erhaltung manche oft das ganze Leben vergeudet. Stattdessen haben wir uns nackt und wehrlos inmitten jener Angst und mit all unserer Nichtigkeit vor Gott zu stellen. Sobald wir derart wehrlos vor Gott stehen, wird er uns aus dem Panzer des falschen Ich befreien. Denn Arme vermag Gott reich zu machen. Und jene, die wissen, dass ihnen die Liebe fehlt, wird er mit seiner Liebe verwandeln. Dann werden sie als kontemplative Menschen in Gottes Gegenwart leben, auch wenn sie nicht einem Kloster angehören. Fortan werden sich in aller Aufrichtigkeit auf die Suche nach Gott begeben. Sie werden also nicht bloß nach irgendeiner Selbstvervollkommnung streben, sondern nach einem Leben in und aus der Gemeinschaft mit Gott. Er sucht ja, in uns zu leben, und davon haben wir in unserem geistlichen Leben auszugehen. Ist der christliche Glaube doch mehr als ein bloßes Lehrsystem. Er ist die Gegenwart des lebendigen Gottes unter uns Menschen. So gibt Gott uns das Leben, damit wir es als Geschenk annehmen, so wie es ist, um es Gott und den anderen zurückzuschenken. Anders werden wir nicht glücklich, denn ein Glück, das sich verringern würde, wenn wir es mit anderen teilen, das wäre nicht groß genug, um uns wirklich glücklich zu machen. Der Weg des Christen zu seiner Identität beginnt also nach Thomas Merton mit der Demut, man selbst zu sein. Und das ist die größte Demut, zunächst einfach man selbst zu sein. Doch zeugt es nicht gerade von Demut, wenn einer ein anderer sein möchte, als er tatsächlich ist? Wie kann aber einer erwarten, am Ziel der eigenen Reise anzukommen, wenn er den Weg zur Stadt eines anderen einschlägt? Wie kann er erwarten, zu seiner eigenen Vollkommenheit zu gelangen, wenn er das Leben eines anderen führen will? Hier zeigt sich, was Vollkommenheit bedeutet. Wieder ein Wort von Thomas Merton. Vollkommenheit ist nicht etwas, das man sich zulegen kann wie einen neuen Hut, indem man in einen Laden geht, verschiedene ausprobiert und 10 Minuten später mit einem passenden Hut auf dem Kopf wieder herauskommt. So sieht es ja manchmal aus, dass Leute in die Exerzitien gehen und meinen, jetzt wird's geschehen. Aber so einfach geht das nicht im Leben mit Gott. Und manche Menschen passen sich an das erste brauchbare geistliche System an, um in dieser Aufmachung den Rest ihres Lebens zuzubringen. Sie verschlingen wahllos Andachtsbücher, wie Thomas Merton sagt, und überlegen sich dabei nie, in welchem Maß ihre Lektüre auf ihr Leben Bezug hat oder haben könnte. Ihre Hauptsorge besteht darin, sich so viele äußere Übungen der Frömmigkeit anzueignen wie möglich und ihre Person mit diesen Äußerlichkeiten zu schmücken, in denen sie allzu leicht den Begriff der Vollkommenheit verwirklicht sehen. Und so wandeln sie einher in Kleidern, die auf das Maß anderer und auf ganz andere Verhältnisse zugeschnitten sind. Verehrte Hörerinnen und Hörer, denken Sie noch einmal an Peter Faber. Er konnte Weihnachten nur so feiern, wie er sich tatsächlich vorfand und sagte, ja, so ist es recht. Gott will in einem Stall, auch in der Einfachheit meines Lebens geboren werden. Und genau dort wird er geboren. Menschen aber, die ganz anders sein wollen und die sich geistlich hochtrimmen, können vielleicht bei anderen hoch angesehen sein. Doch ihre Art, durch Ehrgeiz, Sturheit und Biegsamkeit gelangen sie sogar in den Ruf eines Heiligen oder eines Genies. Aber sie sind eigentlich nicht jene, die sie in Gottes Augen hätten sein können. Doch kann es durchaus ein erstes Anzeichen sein, mit dem sich ein wirklicher Heiliger kundtut, dass andere Menschen, so schreibt Thomas Merton, nichts Rechtes mit ihm anzufangen wissen. Oft ist ihnen nicht klar, ob er verrückt ist oder nur hochmütig. Mindestens aber muss es ja Hochmut sein, sich derart einem persönlichen Ideal verschrieben zu haben, das niemand als Gott wirklich verstehen kann. Es ist, als ob sich sein Leben nicht mit den üblichen geistlichen Büchern in Einklang bringen lässt. Manchmal erscheint der Stil eines solchen Menschen derart abstrus zu sein, dass kein Kloster ihn behalten mag. Er muss entlassen und wieder in die Welt geschickt werden, wie Benedikt Josef Labre, der Trappist und Kartäuser werden wollte und in beiden Orden keinen Erfolg hatte. Zuletzt beschloss er sein Leben als wandernder Bettler. Er starb in irgendeiner Gasse zu Rom. Und dennoch sagt man, dass diese Stadt Rom bisher wohl kaum einen so großen Heiligen gesehen habe. Also der Weg zur Heiligkeit kann manchmal von anderen wie verrückt erscheinen. Aber der Einzelne ist seiner persönlichen Berufung treu. Und das kann zuweilen auch die üblichen Maßstäbe sprengen. Aber es ist immer besser, als wenn einer mit einer ausgeliehenen Persönlichkeit zu Gott kommen will. Sünden meiden und Tugend üben heißt noch nicht, ein Heiliger zu sein. Vielmehr wird man immer nur ein Mensch bleiben. Von dieser Erkenntnis geht alles aus, was Gott in einem Menschen wirken will und kann. Wer wirklich heilig sein möchte, wird etwas sein, das er selbst vielleicht gar nicht verstehen wird. Etwas Geheimnisvolles, Verhülltes, etwas sich offenbar Widersprechendes. Nicht anders widerfuhr es Christus, der am Kreuz hingerichtet wurde, weil er dem menschlichen Begriff von göttlicher Heiligkeit nicht entsprach. Er war in den Augen anderer nicht heilig genug. Er war nicht auf die Weise heilig, wie die Juden es erwartet hatten. Thomas Merton führt an schon zitierter Stelle weiter aus. Unsere Vorstellungen von Größe, schreibt er, ist hinfällig. Und wenn wir ihr zu viel Beachtung schenken, werden wir uns aus dem Frieden und dem inneren Gleichgewicht des Wesens, das Gott uns nun einmal geschenkt hat, herauslocken lassen und versuchen, in einem selbstgeschaffenen Mythos zu leben. Darum ist es etwas Großes, klein zu sein, das heißt, wir selbst zu sein. Wenn wir wahrhaft wir selbst sind, verlieren wir zum großen Teil jene unfruchtbare Befangenheit, die uns ständig uns selber mit anderen vergleichen lässt, um zu sehen, wie groß wir sind. Nimmt der Mensch also seine eigene Lebenswirklichkeit an, wie sie tatsächlich ist, begibt er sich auf den Weg der Demut und wird immer offener dafür, was Gott ihm zeigen und wohin er ihn führen will. Dabei wird er vor allem bereit sein, alle eigenen Vorstellungen von Vollkommenheit und Heiligkeit hintanzustellen, um sich von Gott führen zu lassen, vielleicht sogar dorthin, wohin er von sich aus gar nicht will. Diese Bereitschaft scheint Thomas Merton als das Wesen des kontemplativen Weges anzusehen. Er schreibt, es ist dies, das Verlangen, Gott zu lieben, das Verlangen nach vollkommener Vereinigung mit Gott bedeutet überhaupt nichts und ist in Gottes Augen völlig wertlos, wenn es nicht von Gott eingegeben und von der Gnade gelenkt und in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist. Mancher wird sagen, alles Verlangen nach Vereinigung mit Gott ist von der Gnade eingegeben. Das ist aber nicht wahr. Der Teufel möchte auch Gott besitzen. In uns ist ein natürliches Verlangen nach dem Himmel, nach dem Vollgenuss Gottes. Aber es ist ein natürliches Verlangen nach Kontemplation, das vielleicht in den meisten Menschen nie zum Durchbruch kommt, aber es existiert. Dies alles ist jedoch ohne Wert oder Verdienst. Unser Verlangen nach Gott muss vielmehr von Gott kommen und von seinem Willen gelenkt werden, ehe es in der übernatürlichen Ordnung irgendwas bedeutet. Und darum genügt es nicht, schreibt Thomas Merton, voll Verlangen nach Kontemplation in die Kirche zu stürzen oder im Verlangen nach Heiligung zahlreiche gute Werke und Tugendakte zu vollbringen. In allen Lebensaspekten ist das höchste Gut, das alles andere einschließt, allein Gottes Wille. Ohne ihn sind Kontemplation und Tugend nichts. Die erste Bewegung jeden Gebetes, zugleich mit dem Glauben an seine Gegenwart, das Verlangen, seinen Willen zu erkennen und sich selbst vollkommen seinen Plänen absichtslos zu überlassen, das ist es, worauf es ankommt. Und es ist nicht so, dann wird das Verlangen nach Kontemplation einen nur dazu führen, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Ist es aber so, dann hat man Frieden. Also, es geht immer darum, im geistlichen Leben anders zu werden, aber nicht ein anderer. Und es geht im geistlichen Leben nicht darum, Frommes zu tun, sondern ein Frommer zu werden. Aber eben mit dem, wie ich gebaut bin. Und das ist ja das Schicksal vieler, dass sie sich viele geistliche Literatur und Übungen aneignen, aber sie stehen nicht im Einklang mit dem, der sie wirklich sind. Thomas Merton geht es vor allem darum, dass der Mensch sich von seinem Eigenwillen und der Verfallenheit an seine Begierden abwendet, um Gottes Willen erkennen und erfüllen zu können. Indem sich der Mensch von aller Selbstsucht und Selbstverliebtheit befreien lässt, wird er zunehmend die anderen wahrhaft zu lieben verstehen. Von sich selbst abgewendet und Gott hingegeben, wird er seine wahre Identität finden und die Wahrheit seines Lebens erkennen, da er nun in sich Gott entdeckt, sodass er bekennt, wahrhaftig, nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Galater 2,20. In früheren Zeiten gab es heilige Bezirke, ein Templum. Und Aufgabe der Priester war es, als Experten den Vogelflug über ihm zu deuten. Der Kontemplative hingegen ist selbst der mögliche Ort für das Hereinwirken des Anderen, nämlich für das Ankommen und die Gegenwart Gottes. Ja, er ist selbst ein Templum, ein Bezirk des Heiligen. Und die Kunst des geistlichen Lebens besteht darin, im eigenen Leben die Zeichen der Zeit und Gottes zu deuten und zu beantworten. Wenn einer sich also in das geistliche bzw. kontemplative Leben einübt, hat er seine Fähigkeiten in Bezug auf Erfahrung, Wachheit des Geistes und Weite des Herzens zu vertiefen und seine Anliegen für eine höhere Form von Leben, nämlich für ein tieferes und wahrhaftigeres Leben in Christus und im Heiligen Geist zu erweitern. Auf diese Weise lässt er sich dann immer mehr umformen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. 2 Korinther 3,18. Dies können wir als die Auferstehung eines neuen Menschen bezeichnen, der ein Geist geworden ist mit Christus. Doch eine solche Umwandlung setzt nicht die Verwerfung des gewöhnlichen Lebens voraus, wohl aber seine entscheidende Wiederinbesitznahme durch und in Christus. Es dürfte kaum zu überhören sein, dass Thomas Merton hier mit einer bestimmten Auffassung der ignatianischen Spiritualität abrechnet. Er schreibt, indem er es ziemlich auf den Punkt zu bringen sucht, über die Jesuiten, aber vielleicht nicht so sehr über Ignatius selbst, der feinsinniger und erfahrener war, aber zweifellos über die ignatianische Schule. Und Thomas Merton schreibt nun, die Vorstellung dieser ignatianischen Schule war, wenn du die richtigen Bedingungen schaffst, also eine Art Laboratorium für das Gebet einrichtest und dann das Experiment gemäß den Anweisungen durchführst, wirst du das gewünschte Ergebnis erzielen. Du kannst alles so ausführen, dass es wirklich funktioniert. Das heißt, dass du genau die Art Gnade erhältst, nach der du verlangst. Diese Auffassung hat sich bis in die Gegenwart zu etwas entwickelt, was man eine simple Arzneimittellehre der Kontemplation nennen könnte. Nimm die richtige Pille und schon bist du im gewünschten Zustand. Auf diese Weise wurde die Idee der Disziplin in eine Art Methodenlehre verkehrt und wie zum Beispiel auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften, wo es zu einer ähnlichen Kehre kam, es erfasste die Leute geradezu eine Methodenbesessenheit. Während sie beten, beobachten sie sich selbst. Sie prüfen genau die Methode und wundern sich, dass sich das gewünschte Ergebnis nicht einstellt, anstatt einfach wirklich zu beten und zu meditieren. Die Disziplin des Gebets ist besonders in der alten monastischen Tradition keine Frage erzwungener Ergebnisse und der Erfüllung dessen, was ich mir wünsche. Es geht vielmehr darum, die Wege des Geistes und der Gnade zu lernen, indem ich mich offen und bereit halte, auf das unvorhersehbare Wirken Gottes zu antworten, dessen Wege eben nicht unsere Wege sind. Und Gleiches könnten wir auch von der Routine im geistlichen Leben sagen. Was Thomas Merton hiermit beschreibt, ist, nicht weil ich mich jetzt hinknie, kommt schon automatisch das gewisse Ergebnis meines Gebets. Und nicht, weil ich mich zu 30-tägigen Exerzitien anmelde, kann ich sicher sein, dass nach 30 Tagen alles für mich klar vor Augen liegt. Alles ist Gnade. Und letztlich muss ich mich einstimmen auf dieses Gnadenwirken Gottes. Und an dieses Wirken wird keine Methode und kein Mittel automatisch wirksam werden. Wer den Weg zu Gott gehen will, muss mit dem gewöhnlichen Dasein aber brechen. Und dies kostet nicht wenig. Johannes vom Kreuz spricht hier von einer dunklen Nacht, in der wir entblößt werden müssen von allem, was uns bisher erfreut und geholfen hat. Sie bringt Alleinsein und Orientierungslosigkeit dessen mit sich, der erkannt hat, dass die alten Wegweiser ihm seinen Weg nicht mehr zeigen, sodass er an sich selber zweifelt und sich in Frage stellt. Nun muss er seinen Weg ohne Karten finden. Die wirkliche Aufgabe also der Disziplin oder einer Methode besteht nicht darin, uns mit Karten zu versorgen, sondern darin, unseren Orientierungssinn zu schärfen, sodass wir, wenn wir uns wirklich auf den Weg machen, auch ohne Karte wandern können. Mit all dem zeigt Thomas Merton, dass das kontemplative Leben nicht etwas objektiv Gegebenes ist, das einfach da liegt und zu dem man nach einigem Probieren eigentlich und endlich den Zugang findet. Es zu entdecken heißt vielmehr, sich selbst zu entdecken. Dies wird zu einer tiefen Identität auf einer ganz neuen Ebene führen. Doch diese Identität ist gleichsam paradox, denn sie findet nur, wer sich selbst aus den Augen verliert, wie Christus sagt: Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Markus 8, 35. In der Tat, wir werden am meisten wir selbst sein, wenn wir uns selbst verlieren und uns in Christus finden. Wer hingegen mit dieser Idee der Selbstfindung durch Selbsthingabe bloß spielt, wer also durch ein paar Tricks sich auf eine Weise loswerden will, die einen am Ende doch gewinnen und obenauf herauskommen lässt, wird sich selbst täuschen und frustriert zurückbleiben. Das ergibt sich für Thomas Merton als eine der grundlegenden Regeln des kontemplativen Lebens folgendes. Nämlich, das kontemplative Leben ist immer eine Gabe Gottes. Es ist immer etwas, von dem wir lernen müssen, auf es zu warten. Aber es ist auch etwas, von dem wir lernen müssen, es aktiv zu erwarten. Und zwar durch eine Aktivität in einer aus der Tiefe kommenden persönlichen Antwort, die auf einer Ebene gleichsam jenseits der Vermögen der Seele liegt. Es ist nun bezeichnend, was Thomas Merton hierunter speziell versteht, wobei er recht markant mit vielen Fehlformen und Missverständnissen der üblichen geistlichen Tradition der letzten Jahrhunderte abrechnet. Er schreibt Folgendes: In der Vergangenheit machte man sich vom kontemplativen Leben ein ziemlich starres, formales Bild. Man begann den Weg der Kontemplation, indem man eine Liste aller Dinge erstellte, auf die man künftig verzichten sollte. Man nahm die Welt und ihre Möglichkeiten und strich einfach alles aus, was auf dieser Liste stand. Man strich die Freude an menschlicher Liebe, man strich die Freude an Kunst, Musik und weltlicher Literatur, an der Schönheit dessen, was wir draußen in der Natur finden, an natürlicher Entspannung und Erholung, an Sport, Schwimmen und so weiter. All diese Dinge gab man einfach auf. Und hatte man alles aus der Liste gestrichen, blieb am Ende das eine große Ding übrig, auf das es ankam, das Unum Necessarium, das eine Notwendige. Ich denke, so schreibt Thomas Merton, wir müssen unsere ganze Vorstellung von diesem einen radikal überprüfen. Das eine Notwendige ist nicht das, was übrig bleibt, wenn man alles andere aus der Liste gestrichen hat. Es ist eher das, was alles andere einschließt und umfasst das, zu dem man gelangt, wenn man alles in eines zusammennimmt und noch weit darüber hinausgeht. Gewiss, auch in der Vergangenheit suchte man nicht nur das Größte, sondern auch das Beste, um zu Gott zu gelangen. Aber das Größte und Beste sollten wir nicht außerhalb von uns selbst, sondern in uns selbst suchen. Das kontemplative Leben muss anspruchsvoll und schwer sein, aber immer auf eine Weise, die es dennoch lebbar macht. Das ist also die große Kunst kontemplativen Lebens, dass man dieses Leben mit Gott abstimmt auf seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Fähigkeiten und darin auch ein inneres Genügen findet, ohne sich mit anderen ständig zu vergleichen oder in Büchern falschen Idealen nachzulaufen. So sollten wir unsere eigenen Entfaltungsmöglichkeiten anstacheln, neue Möglichkeiten, zu denen wir bisher vielleicht nicht fähig waren, um über uns selbst hinauszuheben, gleich dem Gleichnis von den Talenten, die man nicht vergraben, sondern mit denen man wuchern soll. Wir leben ja als Christen nicht nur mit Idealen, zu denen wir ständig unterwegs sind, sondern wir sind ja bereits angekommen, da Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. In ihm leben heißt nicht nur auf dem Weg sein, sondern auch schon am Ziele sein, schon angekommen sein. Philippus bittet: Herr, zeig uns den Vater. Doch Jesus korrigiert ihn und antwortet: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, er vollbringt seine Werke. Johannes 14, 9. Christus selbst ist es also, der in uns arbeitet und das Werk des Vaters vollbringt. Aber in ihm haben wir schon alles und wir sind bereits im Himmel. Wir sind nicht nur unterwegs, sondern wir sind letztlich schon im Ziel, wie wir es in allen Sakramenten feiern. Das kontemplative Leben setzt eine Selbstvergessenheit voraus, welche uns Gott ähnlich macht und uns befähigt, die Gnade zu empfangen, Gottes inne zu werden, wie er in sich selbst ist. Doch eben nicht durch das Medium von Ideen und Gestalten, sondern durch die Hingabe an seine Liebe zu uns. Dies erfahren wir eben auf besondere Weise im Empfang der Sakramente, die die Gnade ex opere operato, also aus sich selbst bewirken. In den Sakramenten nehmen wir in der Tat an den Geheimnissen Christi teil. Ja, sie werden uns sogar zuteil. Wir haben an Christus nicht nur in einem übertragenen Sinn teil, sondern in Tat und Wahrheit. Und wir sind wirklich sein Leib. So sehr, dass wir in ihm schon gestorben und auferstanden sind und das Leben für immer haben. Und damit sind wir in der Tat längst schon im Himmel und haben das Ziel unseres Lebens schon erreicht. Sobald wir uns ihm anheimgeben, bleiben wir vollkommen wir selbst, doch sind erfüllt von einer Identität, die unsere eigene nicht auslöscht, die unser ist und die wir dennoch empfangen. Er hat unsere Natur angenommen und durch die Kraft dieser Annahme sind auch wir es, die mit ihm am Kreuz gestorben sind, wir, die mit ihm auferstanden sind, um zur Rechten des Vaters im Himmel zu sitzen. So heißt es in Epheser 2,5, er hat uns alle in Christus lebendig gemacht und uns mitversetzt in den Himmel mit Christus. Das ist eigentlich das Grundwort geistlichen Lebens. Ich bin mit Christus schon lebendig und mit ihm mitversetzt in den Himmel. So können wir ewig mit Christus leben, der unser Leben ist im Himmel. So heißt es in der Kollekta am Fest von Himmelfahrt. Was Thomas Merton allgemein als Grundvoraussetzung eines geistlichen bzw. kontemplativen Weges beschreibt, gilt in gleicher Weise, wie schon angedeutet, für das Ordensleben. Die Strenge der Regel dient nicht dazu, in den eigenen Augen oder in den Augen anderer groß zu erscheinen. Vielmehr wird sie den Einzelnen mit seinen eigenen Schwächen konfrontieren und ihn lehren, der Schwäche und Begrenztheit anderer Menschen gegenüber barmherzig zu sein. Dabei wird er seine eigene Gebrechlichkeit nicht etwa durch äußere Korrektheit verhüllen wollen. Vielmehr wird es ihm darum gehen, durch Demut und Mitgefühl und vor allem durch ein ständig wachsendes Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes zur Vereinigung mit ihm zu gelangen. Dies wird in der geistlichen Tradition als Compunctio, als Reue bezeichnet, nämlich die klare und bereitwillige Annahme der eigenen Begrenztheit. Die Reue ist eine Gnade, die Einsicht in den eigenen Seelengrund, die mit einem Blick die Illusionen erfasst, die man sich über sich selbst macht, bis man sich selber immer mehr so annehmen lernt, wie man in der Tat ist. Eine solche Selbstannahme, die eigentlich ein Wissen um die Annahme der eigenen Begrenztheit durch Gott ist, bezeichnet Thomas Merton als eine mystische Gnade, nämlich als ein Feuer, das Gott selbst ist, das unsere Nichtigkeit verzehrt, uns aber nicht verbrennt und auslöscht. Die Frucht wahrer Demut und solcher Treue ist der innere Friede, welcher aus der Erkenntnis des eigenen wahren Selbst kommt. Diese Erkenntnis gründet den Menschen in dem tiefen, festen Boden der Barmherzigkeit Christi, anstatt im Treibsand der eigenen vermeintlichen Gaben und Tugenden dahinzutreiben und sich letztlich zu verlieren. Jesus ist ja nicht für die Engel gestorben, sondern für den Menschen. Darin besteht das Geheimnis unserer Berufung. Eben nicht, dass wir aufhören, Mensch zu sein, um Engel oder Götter zu werden, sondern dass die Liebe unseres Herzens zu einer Liebe für Gott und zu den Menschen werden kann. Zu einer solchen Erkenntnis in der Liebe des Herzens gelangt aber der Mensch nicht aus sich selbst. Vielmehr muss Gott selbst ihn mit seiner Gnade und unter seiner Führung zu der von ihm bestimmten Zeit dahin bringen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sehen, Thomas Merton hat ein sehr spezifisches Verständnis vom kontemplativen Leben. Es besteht für ihn nicht allein in besonderen geistlichen Übungen, Techniken oder speziellen Voraussetzungen. Vielmehr hat der Mensch einfach in die Stille seines eigenen Herzens einzukehren. Thomas Merton schreibt: Was hat es für Sinn, darüber zu klagen, dass ich kein Kontemplativer bin, wenn ich die mir gebotenen Gelegenheiten zur Kontemplation nicht wahrnehme? Vermutlich nehme ich sie wahr, aber auf falsche Weise. Ich vergeude die Zeit auf der Suche nach Lesestoff über Kontemplation, nach etwas, was meinen wüsten geistigen Appetit befriedigen soll, anstatt still zu werden und mein Herz leer zu machen und die innere Pforte zu öffnen, damit der Heilige Geist von innen eintreten kann, während alle Tore nach außen verriegelt und die Läden geschlossen sind. So führt der Weg des kontemplativen Lebens aus allen Selbstdefinitionen, jedem Götzendienst heraus, zur wahren Identität, die der Mensch nicht in sich selbst, sondern in Gott findet, bis er sich wahrhaft als Ebenbild Gottes erweist. Wieder Thomas Merton: Die christliche Kontemplation ist der Niederschlag einer Krise innerhalb einer Krise, einer bodenlosen Angst innerhalb bodenloser Angst. Sie entsteht aus geistlicher Not. Die christliche Kontemplation ist ein Sieg, der sich in der Stunde des Scheiterns plötzlich einstellt. Sie ist ein Gesicht, in dem die Liebe in das Dunkel steigt, das für die Vernunft undurchdringlich ist, und alle losen Fäden, die der Verstand von sich aus nicht miteinander verbinden kann, zu einem einzigen Band vereinigt. Und mit dieser Schnur rafft sie das ganze Sein des Menschen zu einer Vereinigung mit Gott. Es zeigt sich, dass das geistliche Leben wirklich ein Weg der radikalen Umkehr ist, nämlich von einem ich-zentrierten Dasein zu einer wahren Theozentrik. Was er euch befiehlt, das tut, so haben wir am Sonntag im Evangelium gehört. Dieser Rat Mariens auf der Hochzeit zu Kana zeigt das Grundgesetz aller Vereinigung mit Gott an. So schreibt Thomas Merton über die geistliche Hochzeit: Alle Menschen suchen zuerst Frieden mit sich selbst. Das ist notwendig, weil wir von Natur aus nicht einmal in unserem eigenen Sein Ruhe finden. Wir müssen lernen, bei uns selbst einzukehren, bevor wir mit anderen Menschen und mit Gott verkehren können. Wer mit sich selbst nicht in Frieden lebt, überträgt unwillkürlich seine inneren Kämpfe auf seine Umgebung und verbreitet ansteckende Konfliktstoffe um sich. Sogar wenn er sich müht, anderen Gutes zu erweisen, sind seine Bemühungen hoffnungslos, weil er nicht weiß, wie er sich selber Gutes tun soll. In Anwandlung von wildem Idealismus kann er sich in den Kopf setzen, andere glücklich zu machen, aber dabei wird er sie bloß mit seinem Elend überschütten. Er versucht ja, in der Beglückung anderer sich selbst zu finden. Dabei schaut er aber nichts anderes heraus, als was er hineinsteckt, nämlich seine eigene Wirrnis, seine eigene Zerstörtheit, sein eigenes Elend. Es ist ein vergebliches Bemühen, mit uns selbst dadurch Frieden zu schließen, dass wir mit allem zufrieden sind, was wir tun. Um zur Ruhe zu kommen, müssen wir lernen, uns von den Ergebnissen unseres Tuns innerlich frei zu machen. Wir müssen bis zu einem gewissen Grad von den für uns unberechenbaren Wirkungen Abstand gewinnen und uns an dem guten Willen und dem Bemühen genügen lassen, als dem einfachen Ausdruck unserer inneren Verfassung. Wir müssen uns damit zufrieden geben, zu leben, ohne unser Leben ständig zu beobachten, zu arbeiten, ohne unmittelbaren Lohn zu erwarten, zu lieben, ohne augenblickliche Befriedigung, zu leben, ohne besondere Anerkennung. Nur wenn wir von uns selber innerlich frei geworden sind, können wir mit uns im Frieden leben. Unsere Arbeit kann uns nicht beglücken, wenn wir ständig über uns selbst und die Sphäre unserer Arbeit hinausstreben, um uns größer vorzukommen, als wir sind. Allerdings sind wir als Christen zu Großem bestimmt, aber wir können nur zur Größe gelangen, wenn uns nichts mehr daran liegt, groß zu sein. Der Sieg der Demut im Menschen ist also der Sieg des Wirklichen über das Unwirkliche. Durch diesen Sieg werden die falschen menschlichen Ideale aufgegeben, sodass das göttliche Ideal erlebt und ergriffen werden kann in der konkreten Gegenwart und Wirklichkeit des eigenen Lebens. Der Sieg der Demut ist ein Sieg des Lebens. Doch wird Gott nun nicht gleich in Erscheinung treten, wie sich von außen gesehen am Menschen auch nicht viel ändern wird. Er hat nicht gleich einen Heiligenschein, sondern bleibt ein schwacher, beschränkter Mensch. Auch wird der Rahmen seines Lebens der gleiche bleiben. Selbst Gebet und die Arbeit werden sein, wie sie immer waren. Dennoch ist alles von innen her anders geworden, da nun Gott in der Tat alles in allem ist. Wenn ein solcher Mensch künftig einen Fehler macht, wird er nicht gleich alles aufgeben und den Mut sinken lassen, wie er es vielleicht früher getan hat, und etwas ganz Neues ausprobieren. Vielleicht wird er noch etwas tun, um es besser zu machen. Stattdessen wird er nun mit dem schlecht begonnenen von vorne anfangen und neu versuchen, um es jetzt in Demut und aus Liebe zu Gott gut zu machen. All dies ist ein mühseliger Prozess und es wird immer die Gefahr bestehen, darüber mutlos zu werden und die Hände in den Schoß zu legen. Von solcher Verzagtheit bzw. Verzweiflung ist der Mensch wohl nie frei. Trägt doch jeder Mensch einen Stolz in sich, der beim ersten Versagen der eigenen Fähigkeiten aufkeimt, wie Unkraut emporschießt und schlimme Blüten des Selbstbedauerns treibt. Weil aber unsere eigenen Fähigkeiten nie ausreichend sein werden, unterliegen wir alle in kritischen Augenblicken in höherem oder geringerem Maß der Entmutigung und Verzweiflung. Nur in einem demütigen Menschen wird es ein derartiges Selbstbedauern nicht geben. Auch wird er sich in keine mystische Fata Morgana eines geistlichen Aufstiegs verlieren. Es gibt keine grausamere Hoffnung als die vergebliche Hoffnung auf eine höchste Erfüllung, die derart missverstanden wird, dass sie ganz unmöglich ist. Der Sieg der Demut besteht eben in der großen Annahme des verborgenen göttlichen Willens inmitten meiner eigenen Armseligkeit, Alltäglichkeit und Unzulänglichkeit des Lebens. Er besteht in der Annahme der eigenen Unvollkommenheit, auf dass Gott uns auf seine Weise vollkommen mache. So gelangt der Mensch zu einer inneren, nämlich geistlichen Freude an der eigenen Lehre, die allein von Gott und seinem Erbarmen erfüllt ist. Er wird der Friede inmitten unserer eigenen Unfruchtbarkeit sein, die er unendlich fruchtbar zu machen vermag, ohne dass wir verstehen, was und wie dies vor sich geht. Von einer solchen Demut ergriffen werden zu können, müssen wir ein für alle Mal damit aufhören, der Erkenntnis der eigenen Beschränktheit ängstlich aus dem Wege zu gehen und unsere Fehler als Tugenden zu verkleiden. Die Vollkommenheit ist nicht für jene, die darauf aus sind, sich so zu fühlen, so zu erscheinen und zu handeln, als seien sie schon vollkommen. Die Vollkommenheit ist nicht für jene, die sich in die Elfenbeintürme einer nur in der eigenen Einbildung bestehenden Fehlerlosigkeit zurückziehen, sondern allein für jene, die sich ohne enge und ängstliche Rücksicht auf ihre vermeintliche Herzensreinheit in das Leben, wie es nun einmal in dieser unvollkommenen Welt gelebt werden muss, mit seinen Schwierigkeiten, Versuchungen, Enttäuschungen, Gefahren hineinstürzen. Die Vollkommenheit ist auch nicht für jene, die nur für sich leben und sich ausschließlich mit der Verschönerung der eigenen Seele befassen. Christliche Heiligkeit ist nicht nur eine Sache der inneren Sammlung und des innerlichen Gebets. Heiligkeit ist Liebe. Liebe zu Gott über allem anderen und Liebe zu unserem Nächsten in Gott. Letzten Endes verlangt eine solche Liebe, dass man seiner selbst völlig vergisst. Niemand wird von der Kontemplation erwarten, dass sie ihm einen Ausweg zeigt aus allen Konflikten seelischer Angst und Zweifel. Im Gegenteil, die Kontemplation kann sogar eine tragische Angst auslösen und die Tiefe unseres Herzens aufbrechen lassen, die man mit Wunden vergleichen kann, für die es kein schmerzstillendes Mittel gibt. Ja, die Kontemplation vermag sogar eine tragische Angst auszulösen und zum Schauplatz einer Agonie zu werden, und zwar vor allem im Kampf mit der eigenen Nichtigkeit und dem Zweifel, ohne dass der Mensch zu Kraft und Hoffnung auf Gott findet. So sehen wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass diese Ausführungen von Thomas Merton wirklich noch ein kleines Summarium seines kontemplativen Weges sind. Und das, was er in seinen Ausführungen beschreibt, ist insofern ein Summarium, als es die Grundvoraussetzung mystischen und kontemplativen Lebens überhaupt beschreibt. Ein geistliches Leben beginnt also nicht aus den Idealen, sondern letztlich vermutlich an dem Nullpunkt unserer tatsächlichen Vorfindlichkeit, so wie wir tatsächlich sind. Aber gerade das ist ja das Kunststück Gottes, dass er unser Leben so geschaffen hat, wie wir sind, und dass wir daraus versuchen, einen Gottesdienst zu machen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, am Ende unserer 4 Sendungen darf ich kurz zusammenfassen, worum es uns in den 4 Sendungen gegangen ist. Und ich wollte Ihnen ja gerade mit den Ausführungen über Thomas Merton zugleich die Erinnerung geben an einen geistlichen Autor, der gewiss von seinem Lebensweg ein wenig abenteuerlich ist, aber von seinen Büchern her nicht nur ein Erfolgsautor war, sondern auch, wie seine Bücher bezeugen, mitten in der geistlichen Tradition stand. Man mag vielleicht manches aus der heutigen geistlichen Literatur mit dem vergleichen, was und wie Thomas Merton es anspricht. Und vielleicht kommt es doch zu dem Eindruck, dass vieles von dem, was wir heute lesen, doch demgegenüber sehr dünn und fadenscheinig ist. Thomas Merton beschreibt wirklich den Kern eines geistlichen Lebens. Und der Kern, so haben wir gesehen, ist die Erkenntnis des wahren Selbst. So können wir nun unsere Überlegungen der vier Radiosendungen wie folgt zusammenfassen. Wer ein geistliches Leben führen will, muss sein Leben vereinheitlichen. Also geistliches Leben gelingt nicht nebenher, sondern alles in unserem Leben muss auf ein einheitliches Ziel hingeordnet sein. Wer also ein geistliches Leben führen will, muss einen Einheitspunkt finden, auf den hin alles ordnen. Niemand kann zwei Herren auf einmal dienen. Das Ziel aber, auf das wir zustreben, wird unserem Leben eine einheitliche Gestalt geben. Um unser Leben derart zu vereinheitlichen, müssen wir es vergeistlichen, besonders unser Begehren und Trachten. Im Geist zu leben bedeutet, für einen Gott zu leben, an den wir glauben, den wir jedoch nicht sehen können. Er ist nicht das idealisierte Abbild unserer selbst. So hat sich auch Christus nicht mit dem identifiziert, was wir an uns selbst gut und großartig finden, sondern er hat sich identifiziert mit unserer menschlichen Schwäche und Sünde, also mit dem, was wir gar nicht an uns mögen und was wir gar nicht so gern an uns sehen. Wenn wir sprechen, dass Gott sich unserer erbarme, ruft Christus selbst dieses Wort in uns, auf das auch wir uns vergeben. Die redliche Wahrhaftigkeit macht uns christlich Christus ähnlich. Er ist die Wahrheit. Auf diese Weise werden wir selbst in all unserer Erbärmlichkeit immer mehr von Gott durchdrungen. Und umso mehr ich in meinem eigenen Leben wahrhaftig bin, begegne ich der Wahrheit, die Christus selbst ist. Hierzu gibt Thomas Merton folgenden Hinweis. Bedenken wir, wir haben bereits alles, aber wir wissen es nicht, wir erleben es nicht. Dennoch, alles wurde uns in Christus gegeben. Jetzt kommt es darauf an, im Erleben zu erfahren, was wir bereits besitzen. Dazu müssen wir unser Hasten aufgeben und ein menschliches Tempo zurückgewinnen. Dann werden wir beginnen, Zeit zu finden zum Hinhorchen. Sobald wir auf das hinhorchen, was vor sich geht, kann alles zum Gebet werden. Aber dafür müssen wir Zeit auf neue Art erfahren. Indem wir auf alles, was sichtbar und greifbarer Erfolg ist, verzichten, werden wir unser Leben vereinheitlichen, ohne auf das Leben und seine Freuden selbst verzichten zu müssen. Vielmehr werden wir unser Leben vergeistlichen, um Gott in allen Dingen des Alltags finden zu können. So sind wir in der Tat Kontemplative mitten in der Welt, ohne von der Welt zu sein. So werden wir zur wahren Weisheit gelangen, die Gott in uns und uns in Gott erkennt, sodass wir sprechen dürfen für wahr, nicht wir leben, Christus lebt in uns. Verehrte Hörerinnen und Hörer, schließen möchte ich mit einem Gebet von Thomas Merton. Und es ist ja wesentlich für sein Werk, dass er seine Gedanken immer auch in Gebetsform zusammenfasst. Und so möchte ich unsere Überlegungen auch mit einem solchen Gebet beschließen, das Thomas Merton uns hinterlassen hat. Thomas Merton spricht Folgendes zu Gott. Mein Gott, durch deine Erniedrigung, deine Passion, deinen Tod hast du mich von allem eitlen Hoffen erlöst. In dir selbst hast du alles Eitle dieses Lebens getötet und in deiner Auferstehung von den Toten hast du mir alles, was ewig ist, geschenkt. Meine Hoffnung baut auf das, was das Auge nie gesehen hat. Deshalb lass mich mein Vertrauen nicht auf sichtbaren Lohn setzen. Mein Hoffen ist auf das gerichtet, was das Menschenherz nicht zu erspüren vermag. Ich setze meine Hoffnung auf das, was eines Menschen Hand noch nie berührt hat. Nimm mir das Vertrauen zu dem, was ich mit Händen selber greifen kann. Gib mir Kraft, dass ich deinem Erbarmen vertraue und nicht mir selbst. Lass meine Hoffnung in deiner Liebe ruhen. Wenn ich mein Vertrauen auf dich setze, verwandelt sich mir alles andere in Gesundheit, Kraft und Halt. Alles führt mich dann himmelswärts. So wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass unsere Gedanken Ihnen wieder Mut auf Ihrem Weg gegeben haben und dass Sie auch für sich wieder eine neue Antwort gefunden haben, wie Sie voller Hoffnung zu Gott weitergehen können. So wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag.
Ihnen, Pater Schneider, ein herzliches Vergelt's Gott für diese Reihe über den Weg des Schweigens nach Thomas Merton. Sie haben die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, das Manuskript dieser Sendung und der vorherigen Sendungen auf der Homepage nachzulesen unter www.cut.th/zentrum. Dann folgen Sie den weiteren Hinweisen auf die Sendung bei Radio Horeb und dann die heutige Sendung mit dem heutigen Datum. Gerne können Sie sich auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage unter www.horeb.org und können dort zeitunabhängig die Sendung durch unser Podcast-Angebot noch einmal nachhören. Alles Gute Ihnen, einen schönen Tag. Das wünscht Ihnen Ihre Claudia Silberhorn.